Hallo und herzlich willkommen zu Episode 34 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und normalerweise auch mit Nina Gebke. Ja, unsere normale Routine bei Atelier Talk ist eigentlich die, dass Nina und ich uns jede zweite Sendung treffen, um ein bestimmtes Thema zu besprechen. Und dann wiederum jede zweite Sendung dazwischen führe ich ein Gespräch mit einem Interviewgast. Jetzt ist es aber so, dass ich letztes Mal mit Christian Schnalke gesprochen habe, dem Schriftsteller und Autor, der mich so tief oder uns so tief in seine Schriftstellerwelt geführt hat, dass es eigentlich nur die Option gab, noch eine zweite Sendung zu machen. Dies hier ist quasi die Hands-on-Sendung. Wir haben es mitten in Episode 33 gemeinsam beschlossen. Wenn du Christian Schnalke noch gar nicht kennen solltest, dann macht es sehr viel Sinn, die 33 auch noch zu hören. In welcher Reihenfolge, ich glaube, das ist nicht so wichtig, denn heute geht es wirklich um sehr praktische Dinge. Und das ist eigentlich der Kern von Atelier Talk. Auch Nina und ich, wir arbeiten ja sehr unterschiedlich. Nina ist Fotografin, ich bin bildende Künstlerin. Wir machen die Sachen also völlig unterschiedlich, aber im Kern machen wir das sehr ähnlich. Unsere Schnittmenge, sind wir der Meinung, ist so ein bisschen universal gültig für alle, die kreativ arbeiten. Und genauso sind es diese Dinge, die ich heute mit Christian Schnalke bespreche. Es geht darum, um Arbeitsroutine, um den Ort zu schreiben, kleine Tipps, wie man sich orientiert und so weiter und so fort. Und ich glaube oder ich hoffe, dass auch du von dieser Sendung etwas mitnehmen kannst für deine Art zu arbeiten. So, und noch etwas vorneweg. Wir sprechen in der Folge auch über Christians Webseite und dort hat er ein Dessert eingearbeitet. Er hat seine Menüpunkte und er hat auch den Menüpunkt Dessert. Und ich bedauere kurz, dass wir in dieser Sendung kein Dessert haben. So, dann war das Interview zu Ende und Christian und ich, wir haben uns noch weiter unterhalten. Und dann gab es eine Stelle, die war so interessant, dass ich schwupps ganz schnell das Mikro angeschaltet habe. Und auf diese Art und Weise haben wir doch noch ein kleines Dessert heute. Also das hier ist das Intro, dann kommt das Interview, dann kommt ein kleines Outro und danach kommt ein klitzekleines, leckeres, feines Dessert. Jetzt aber erstmal direkt zum Gespräch mit Christian. Ganz, ganz viel Spaß. Hallo, willkommen zurück, Christian Schnalke. Ich freue mich, dass wir die zweite Sendung aufnehmen können.
Ja, hallo Steffi. Ich freue mich auch sehr, dass wir unser Gespräch fortsetzen können. Es hat so einen Spaß gemacht letztes Mal. Es gibt so viel zu erzählen, dass ich mich freue, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, mit dir zu reden.
Also wir machen zwei Sendungen. Ich denke, wir hätten überhaupt kein Problem, 20 Sendungen zu füllen.
Können auch 20 machen.
Können wir auch machen, genau. Ich möchte ganz gerne ein bisschen einsteigen. Also in der letzten Sendung hast du von deinem Werdegang berichtet. Du wolltest Zeichner und Maler werden und hast dich dann plötzlich entschieden, ach nö, ich mache doch die Literatur. Hast Germanistik studiert und bist dann zum Schreiben gekommen, beziehungsweise von Anfang an hast du geschrieben. Und dann haben wir über deine, Romane gesprochen, ansatzweise auch über die Drehbücher und dann über die Romane. Wir haben darüber gesprochen, wie du recherchierst, wie du die Themen findest, inwiefern sie mit dir und deinem Herzen verbunden sind. Mhm. Und in dieser zweiten Sendung möchte ich ganz gerne ein bisschen, ja, ich nenne es einfach mal Handwerkszeug. Wir haben hier den Atelier-Talk und wir möchten gerne von deinem Atelier ein bisschen was, ja, dir über die Schulter schauen und mal sehen, wie sieht das denn so aus? So ein Alltag zum Beispiel eines Autors. Du recherchierst viel. Ja. Du hast gesagt, du bist ein Viel- und Schnellschreiber. Du liest auch viel. Nebenbei hast du erwähnt, du hast eine Frau, du hast drei Kinder. Hat dein Tag dann doch mehr als 24 Stunden oder wie machst du das?
Das weiß ich ehrlich gesagt manchmal auch nicht so genau, wie viele Stunden mein Tag hat. Dabei schlafe ich auch noch relativ regelmäßig. Ich bin auch ein Früh-ins-Bett-Geher, aber vielleicht, weil ich auch ein Früh-Aufsteher bin. Ich schreibe schon sehr regelmäßig. Morgens versorge ich meine Kinder, die sind inzwischen teilweise schon größer, das heißt, die Arbeit ist da weniger geworden. Und sobald die aus dem Haus sind, fange ich dann eben an, meine Sachen zu machen. Und schreibe dann bis zum Nachmittag. Durch die Schule kommen die ja dann erst um je nachdem, was das für ein Tag ist, 2, 3, 4 Uhr nach Hause. Das heißt, da hat man schon ein luxuriöses Zeitfenster, in dem man arbeiten kann, in dem man schreiben kann. Und der Nachmittag gehört dann wieder der Familie. Dann gucke ich eben, wer braucht was muss erledigt werden, einkaufen und dann auch Abendessen machen. Abends schreibe ich nach Möglichkeiten nicht mehr. Ich habe tatsächlich früher mal immer die Abende, oder manchmal muss es auch sein, wenn Termindruck ist, dann müssen auch die Abende noch genutzt werden. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass man sich sehr unglücklich machen kann, weil man immer denkt, ich muss noch was erledigen, ich muss noch was machen, ich habe noch nicht genug geschafft. Es ist sehr schwer beim Schreiben oder eigentlich bei jeder anderen kreativen, bei jeder Tätigkeit im Grunde wirklich reinzukommen, zu sagen, ich fange jetzt an. Ich finde es aber auch genauso schwer zu sagen, ich höre auf. Und wenn man dann abends mit Kindern zusammen ist und die ganze Zeit den Druck hat, oh, das muss jetzt aber klappen, das Kind muss jetzt schnell einschlafen, damit ich gleich noch wieder an meinen Schreibtisch kann, dann ist das ein wunderbares Rezept, um sich und auch die Kinder unglücklich zu machen. Mhm. Da kommt dann Druck rein und Stress und dann werde ich ungeduldig. Deswegen habe ich dann irgendwann entschieden, das geht so nicht. Der Tag hat eben nur eine bestimmte Anzahl von Stunden und dann ist eben nachmittags Schluss für heute. Und was dann nicht geschrieben ist, das ist dann eben auch nicht geschrieben an dem Tag. Und habe dann aber festgestellt, wenn man die Zeit nur ordentlich nutzt, weil dadurch hat man dann eben auch so ein bisschen mehr Druck, weil es dann eben nur bis 3 Uhr oder so geht. Und dann setzt man sich eben ein bisschen mehr auf den Hosenboden und dann schreibt man eben doch an so einem idealen Tag mal 10 Seiten. Und dann kann man auch glücklich und zufrieden sein und zuklappen und sagen, ja, das war jetzt fein.
Und zu warten auf die Tage, an denen die Muse dann besonders küsst, was hältst du davon? Oder ist das für dich wirklich Montag bis Freitag schreibe ich morgens, wenn die Kinder raus sind?
Naja, um ehrlich zu sein, sogar Montag bis Sonntag, an den Tagen, wo alle zu Hause sind, wo eher so Familientage sind, übrigens auch im Urlaub. Ich bin eben Frühaufsteher. Das ist genau der Grund, warum ich das bin. Wenn ich dann um 7 Uhr aufstehe, dann schreibe ich eben 2 Stunden bis um 9 oder um 10. Im Urlaub ist es dann eben dann auch relativ spät. Dann stehen die irgendwann alle auf, kommen aus ihren Betten und merken überhaupt gar nicht, dass ich schon 2, 3 Stunden gearbeitet habe. Dann bin ich aber auch schon wieder glücklich und zufrieden, weil ich da mein Ding machen konnte und bin sehr entspannt und kann den restlichen Tag dann ganz, ganz ruhig mit meiner Familie zu verbringen und ganz für die da sein. Aber das brauche ich dann für mich schon auch, dass ich diese Zeit für mich erstmal gehabt habe und weiß, da es steht schon was auf dem Papier beziehungsweise in meinem Notebook drin.
Irgendein Schriftsteller sagte doch, ich weiß nicht, war es Hemingway oder so, der sagte doch auf eine Frage, ob er warten muss, bis die Inspiration kommt. Dann hat er gesagt, ja, jeden Tag von 9 bis 1 und von 15 bis 17 oder so.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja, das ist die Sache beim Schreiben ist ja auch, ich sag mal, sowas Ideen haben oder das Handwerkliche, sowas wie Dramaturgie und diese Dinge, das funktioniert alles. Das kriegt man mit der Zeit schon hin. Das ist eine Übung, das ist eine Trainingssache. Für mich ist auch heute noch nach all den Jahren die größte Herausforderung, in der richtigen Stimmung zu sein. Stimmung heißt nicht so, oh, die Muse küsst mich, sondern wirklich ganz fundamental eine Zuversicht zu haben. Es gibt immer in einem drin, also in mir drin, einen, der sagt, das ist ein totaler Blödsinn, was du da machst. Vergiss doch den noch, Quatsch. Ja. Ja, gibt es immer noch. Ich habe im Moment ganz, ganz aktuell eine Phase seit einem Monat, wo ich mit meiner jetzigen Geschichte, an der ich jetzt dran bin, kämpfe, wo mir ständig jemand sagt, was für ein Quatsch und das funktioniert nicht und diesmal haut es wirklich nicht hin. Und dagegen muss man an. Und die beste Methode dagegen anzugehen, ist das überhaupt gar nicht erst zuzulassen. Wenn um 9 Uhr geschrieben wird, insofern bin ich da ganz bei meinem Kollegen Hemingway, wenn um 9 Uhr geschrieben wird, dann hat dieser Kritiker eben die Klappe zu halten, weil jetzt wird geschrieben. Und dann wird auch gar nicht gefragt oder die Frage auch zugelassen, ist das jetzt gut, ist das jetzt richtig, sollte man das machen, gibt es nichts Sinnvolleres, dann wird eben geschrieben. Und wenn noch nicht 2 Uhr ist, dann wird auch nicht aufgehört. Und dann kann man unter Umständen mal was nicht so Gutes zu Papier gebracht haben. Aber man ist auf jeden Fall vorangekommen. Das ist schon mal das Wichtigste.
Das geht mir tatsächlich auch so. Ich bin lange nicht so etabliert wie du, lange nicht so gut so etabliert. Aber diese Stimme, also ich bin total geflasht gerade, dass diese Stimme sogar dir noch ins Ohr flüstert, das ist alles Müll. Und ich habe festgestellt, wenn ich dann tatsächlich genau das, ich nähe ja ganz viel meine Sachen fest und wenn ich dann anfange, spätestens beim dritten Schneckchen bin ich gerade, ist die Stimme erstmal still. Dann wartet sie erstmal hinterher.
Kommt dann irgendwann da rein, ne? Ja.
Später dann, genau.
Und das ist aber auch leichter, wenn man das tagtäglich zu gleichen Zeit macht. Es ist wie beim Joggen. Leute, gehöre nicht zu den regelmäßigen Joggern, aber Leute, die das tun, sagen eben, der Körper verlangt es dann auch irgendwann. Und dann ist es auch keine Frage mehr, dass man es macht. Und ein kleiner Trick übrigens noch, was mir gerade einfiel, wo ich sagte, da schreibt man eben mal Müll. Ich finde es unheimlich, also was Perfektes zu schreiben, ist das Schwerste, was Perfektes zu malen oder welche Kreativität auch immer, was Perfektes zu machen, ist das Schwerste, was man machen kann. Aber was Durchschnittliches zu schreiben, was ein bisschen mittelmäßig ist, das ist eigentlich ganz gut machbar. Und dann gibt es noch einen zweiten Schritt, aus was Mittelmäßigem was Tolles zu machen, ist auch ganz gut machbar. Das heißt, wenn man sich das aufteilt in zwei Schritte, ich schreibe erstmal was Mittelmäßiges hin und das tue ich jetzt dann aber auch, ohne dass ich die Kritik zulasse. Und dann morgen gucke ich mal, aus diesem Mittelmäßigen was Tolles zu machen. Dann hat man in zwei Tagen eben doch seinen tollen Text. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Fußball. Wenn man Fernsehen guckt, dann weiß man immer, was die da unten auf dem Rasen besser machen können. Aber wenn man eben erstmal live dabei ist, dann ist das schon verdammt schwierig. Und wenn dann jemand noch eine zweite Chance hätte, den gleichen Angriff nochmal zu spielen, dann würde der wahrscheinlich auch nochmal feiner verlaufen. So teile ich mir das in zwei Schritte auf. Dann nehme ich mir da so ein bisschen den Druck raus. Und aber selbst das funktioniert dann manchmal eben nicht so ganz richtig.
Und das Entscheiden, ob das jetzt mittelmäßig oder sogar schon viel, viel besser als mittelmäßig ist. Hat dir da das Literatur, das Germanistikstudium geholfen und diese vielen, vielen Vorbilder in der Literatur, durch die du dich gekämpft hast oder mit Begeisterung gelesen hast? Oder welcher Teil in dir entscheidet, ist das jetzt besser als mittelmäßig?
Ja, schwierig. Also natürlich hilft das. Man, es bleibt dabei, man kann jedem, der schreibt, nur raten, möglichst viel zu lesen. Im Gegensatz übrigens zu Drehbuchautoren, jemandem zu raten, guck möglichst viel Fernsehen, ist natürlich Irrsinn. Aber beim Lesen ist es eben schon so. Wenn man liest, dann schult man eben auch sein Auge. Und was ich übrigens mache, ist öfter mal, ich schreibe ab. Ich habe eine Datei in meinem Computer, die heißt Abschriften, und dann setze ich mich hin und schlage irgendein Buch auf, das ich mag oder das ich aus irgendwelchen Gründen nicht mag. Und meistens sind es Bücher, die ich wirklich mag, und schreibe den Text ab. Was? Seite oder zwei.
Einfach nur aus.
Tippe ich dann rein. Aber einfach nur aus dem Vergnügen. Also man guckt dann viel, viel genauer hin, weil das ist dann vergleichbarer mit dem, was ich selber mache. Und dann sehe ich, ach guck mal, der macht hier so einen langen Satz, weil man kommt der Punkt endlich, man guckt dann ganz, ganz genau hin. Das ist so ein persönliches Ding, was ich manchmal mache. Und ansonsten ist es natürlich die Schwierigkeit, jede Geschichte ist anders. Also es gibt Leute, die schreiben Krimis und die haben dann unter Umständen sogar so ein Schema, das sie dann wiederholen können. Das mache ich nicht. Für mich ist jede Geschichte wirklich komplett anders. Wie kann ich die erzählen? Meine jetzige Geschichte ist schon wieder so ein schräges Ding. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber dass ich immer denke, das funktioniert doch so nicht. Und das heißt, ich muss immer rausfinden, wie es funktioniert. Und in dem Moment helfen einem dann die Vorbilder manchmal wenig. Aber dann eben doch dann irgendwo, wenn man dann sieht, ach guck mal, hier hat der so und so was gemacht, das ist doch ein bisschen ähnlich und warum funktioniert das denn? Das ist doch der gleiche Quatsch eigentlich. Und ach guck mal, dann hat er so einen Trick angewandt, dass es dann eben doch funktioniert.
Und wenn du sagst, funktioniert, bezieht sich das viel auf das Sprachliche oder die ganze Dramaturgie oder den Plot?
Auf das Dramaturgische vor allen Dingen erst, weil das ist eigentlich das Verzwickte. Das muss funktionieren, nicht in dem Sinne von, also jeder kennt ja so diese Grundzüge von Dramaturgie. Ein Film ist so in drei Akte aufgeteilt, dann gibt es die großen Wendepunkte und sowas. Und ein großes Missverständnis ist, dass man denkt, das sind so Regeln, die hat sich jemand ausgedacht und das muss dann so sein, damit es richtig ist. Dem ist aber gar nicht so, sondern dass dadurch wird es wirksam. Also ich habe die Dramaturgie sowohl beim Drehbuchschreiben als auch beim Roman als wahnsinnig wirksames Mittel erkannt, um das auszusagen, was ich sagen möchte, um die Geschichte funktionieren zu lassen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber dass man sieht, ich bin jetzt nicht so richtig bei meiner Figur, ich verstehe aber nicht warum. Dann muss ich vielleicht die Figur anders setzen und vorher nochmal ihr eine weichere Seite geben oder überlegen, woran verzweifelt die denn? Und erstmal zeigen, okay, die ist echt verzweifelt, die macht das nicht nur aus Prinzipienreiterei, was sie jetzt gerade macht, sondern da ist irgendwas in ihrem Herzen schiefgelaufen mal und da ist ein Schmerz und deswegen reitet die jetzt so auf irgendwas so. Dieses
wirklich tiefe Reinfühlen, ne? Was du in der letzten Folge mit Katharina Luther beschrieben hast,
genau.
Dass du dich in die Neunjährige reinversetzt hast.
Ja, genau. Und das ist dann eben eine dramaturgische Frage, wie erzähle ich das dann? Erzähle ich das dann zuerst oder erzähle ich das später? Denke ich erst, das ist aber ein harter Knochen, dieser Charakter, diese Frau, sagen wir mal. Und nachher merke ich dann, ach, guck mal, das macht die aus Schmerz, die schützt sich. Oder zeige ich erst, dass sie eine verletzte Seele ist. Und während sie dann hart ist, sieht man schon, warum es so ist. Das sind ja unterschiedliche Wirkungen, die man dann hat. An der einen Seite habe ich eine Überraschung oder eine Frage. An der anderen Seite habe ich aber eine größere Nähe zur Figur. Und das ist so eine Kleinigkeit. Und da hat man halt eine Menge Figuren in so einer Geschichte und noch eine Menge Handlungen und Dinge müssen eben passieren und damit man kein Durcheinander reinbringt, so sollte eine gewisse Ordnung drin sein. Und da kann man schon sehr viel an Vorbildern sehen, was möglich ist. Und das ist für mich der große Wert, dass ich dann eben oft, wenn ich so eine etwas schrägere Geschichte habe, Möglichkeiten sehe, wie ich das erzählen kann, dass es eben doch funktioniert und nicht einfach dem Leser auf gut Glück hingeworfen wird, wenn es funktioniert, ist gut und wenn nicht, dann war es eben schade, sondern ja.
Zurück zu diesem Punkt, dass du gesagt hast, dass du das abschreibst und dann hatte ich gefragt mit der Hand, schreibst du überhaupt mit der Hand?
Ich notiere viel. Ich bin Bleistiftmensch, ich mache auch alles mit Bleistiften. Ich liebe es, mit Bleistiften zu schreiben. Ich habe Notizbücher, die ich mit Bleistiften vollschreibe. Aber wenn ich an der Geschichte bin, ist es schon meistens digital. Dann habe ich wahnsinnig viele Dateien, die auch unterschiedliche Zwecke erfüllen. Dann habe ich beispielsweise eine Datei, also bei meinem Roman, an dem ich jetzt gerade arbeite, habe ich einmal den Roman. Dann habe ich eine Datei, wo ich den Ablauf so im Wechselspiel aufschreibe, also in einzelnen Stichpunkten, was passiert, so 40, 50 Punkte, was in der Geschichte passiert, vorläufig immer erstmal, das ändert sich dann auch nochmal, wo ich dann irgendwann denke, dahin kannst du aber noch eine Schippe drauflegen, dann passe ich diesen Ablauf an. Dann habe ich eine Datei, wo ich Skizzen habe. Überhaupt ist das Schreiben fängt für mich immer damit an, dass ich immer erstmal Skizzen mache. Ich schreibe, wenn ich eine Idee für einen Roman habe, konstruiere ich nicht erstmal, dass ich denke, wie könnte das denn anfangen, wo ist die Mitte, wo ist das Ende? Das ist mir alles viel zu kopfmäßig, sondern ich muss immer sofort mit dem Herzen rein und ich fange einfach irgendwo, wo ich denke, da habe ich Freude dran, das macht mich neugierig, das fasziniert mich, fange ich an zu schreiben. Das kann irgendwo in der Mitte sein.
Skizze sind dann eine kleine Szene, die du dann schreibst.
Wörtliche Skizzen, ja. Eine Szene oder eine Beschreibung oder was auch immer. Einfach ein kleiner Text, genau. Und das sind manchmal nur 5 Zeilen, das sind manchmal 2, 3 Seiten. Da schreibe ich einfach drauf los. Und das ist eigentlich das Schönste. Habe ich noch gar keine Sachzwänge. Da kann ich wirklich so schreiben und das schreiben, was ich liebe, was ich gerne mag. Und das treibe ich dann so lange, bis ich dann irgendwann das Gefühl habe, so jetzt habe ich so viel durcheinander angerichtet, jetzt muss man auch mal gucken, dass wir ein bisschen Ordnung reinbringen. Das sind dann oft 50, 60, 70, 80 Seiten. Und dann versuche ich, diese Skizzen zu nehmen, die widersprechen sich dann auch teilweise. Das macht es dann im nächsten Arbeitsschritt kompliziert. Dann setze ich die in so eine gewisse Ordnung. Dieses, was ich da geschrieben habe, diese Szene, das müsste irgendwo hinten sein. Da ist schon der große Krach. Oder das hier ist noch eine ganz stille, feine Sache, wo keiner weiß, was auf einen zukommt. Das ist irgendwo vorne. Dann baue ich das so zusammen und sehe, was ich für ein Durcheinander angerichtet habe. Und dann fange ich an, eben eine Ordnung zu machen, einen Ablauf zu machen. Und dann muss ich diese teilweise wegschmeißen oder teilweise ändere ich die dann um. Jetzt habe ich so ein kleines Bild gehabt in meiner aktuellen Geschichte. Ein kleines Mädchen kommt nach Hause und der Vater, während sie reden, das war in der Schule, nimmt er ihr die Brille ab und putzt ihre Brille, während sie von der Schule plappert und setzt ihr die saubere Brille wieder auf. Das fand ich ganz, ganz niedlich, sehr, sehr liebevoll. So, und jetzt stellte sich... Entschuldigung. Das weiß ich dann gar nicht. Das kommt aus dem Schreiben heraus. Ich springe schon wieder in den Themen, aber merkt ihr die Frage. Und dann war dann aber irgendwann war klar, dass das passt nicht zu dem Vater, das geht so nicht. Und dann habe ich dieses selbe Bild dann eben genommen und der Mutter gegeben in einer ganz anderen Szene. Das heißt, so spiele ich dann, so modelliere ich dann so, vielleicht so, ich habe so manchmal das Gefühl wie mit einem Ton, dass ich dann Dinge umsetze und irgendwo eindrücke und verlängere und vergrößere. Und so habe ich dann meine verschiedenen Dateien und dann entsteht dann eben auch eine, die heißt Müll, ganz prosaisch. Da tue ich dann alles rein, was jetzt nicht mehr so richtig passt, aber was ich auf gar keinen Fall wegschmeißen will, denn das gucke ich mir natürlich alles nochmal an, ob da nicht doch wieder was rausspringt, was ich gebrauchen kann. Denn der Instinkt ist manchmal schlauer als der Kopf. Dann ist es ja vielleicht doch, also wegschmeißen tue ich nichts.
Das klingt so spannend. Ich krieg gleich
diese Romandatei habe ich dann auch schnell mehrere, um das ganz kurz noch abzuschließen, diese Dateien. Dann irgendwann komme ich an so einen Punkt, dass das schon ganz, ganz, ganz schlüssig ist und alles und so. Und dann muss man ja aber auch mutig zu Werke gehen, dass man sagt, das stimmt hier noch gar nicht. Das müsste man alles nochmal ein bisschen umdrehen. Dann muss die Szene nach vorne und die muss viel kürzer und das muss raus. Und dann traue ich mich aber nicht, weil der Text ist ja eigentlich schon ganz gut und jetzt will ich auch nichts kaputt machen. Und dann benenne ich den einfach um. Der heißt dann eben Roman 3. Immer alles mit Datum im Rücken auch. Ich fange immer mit dem Datum an und dann Roman und dann ist es jetzt 3. Benenne den also um, das heißt, den Roman 2, den brauche ich jetzt nicht mehr anzufassen, den habe ich safe, der liegt jetzt da. Wenn ich jetzt Mist mache, dann kann ich immer noch der Fassung. Okay. Und dann kann ich mutiger zu Werke gehen und sagen, jetzt drehst du es einfach mal rum und guckst, was passiert. Und ich bin, glaube ich, noch nie zu der alten Fassung zurückgegangen, aber diese Sicherheit brauche ich dann manchmal, um zu sagen, jetzt bist du einfach mal verrückt und tust irgendwas und guckst, was passiert.
Du könntest sie löschen und dann wäre die alte noch da. Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie oft das passiert. Noch gar nicht. Aber diese Art vorzugehen, diese Skizzen, wie du sagst, erst mal zu sammeln und dann zusammenzufügen und zu puzzeln. Hast du dieses Vorgehen im Laufe der Jahre entwickelt oder war das schon ziemlich früh da?
Das habe ich, hab ich erst eigentlich mit den Romanen jetzt gemacht. Und zwar auch ganz banal aus dem Grund heraus, wenn man eine Geschichte nur konstruiert, wenn man sich von Anfang an überlegt, ja, das müsste dann so und dann müsste ja eigentlich das und dann sollte ja eigentlich so, dann kommt man relativ leicht, die Gefahr ist groß, dass man in so ein Fahrwasser kommt, Dinge zu haben in dieser Geschichte, die man eigentlich gar nicht will, wo ich eigentlich gar keine Lust dazu habe, die zu schreiben. Vielleicht wird dann noch eine Räuberpistole draus oder dann habe ich da irgendwelche Verfolgungsjagden, wo ich denke, wozu eigentlich? Und wenn ich aber einfach nur das schreibe, worauf ich Lust habe, möglichst lange, dann stehen da auch nur Dinge, auf die ich Lust habe. Und das ist dann meine Geschichte. Das heißt, ich bin wirklich immer ganz eng bei dem, was mir Freude macht, stilistisch, von den Charakteren her. Und wenn mir es Freude macht, dann habe ich eben auch die Hoffnung, dass es dem Leser Freude macht.
Sehr spannend. Jetzt habe ich dich ja eben gefragt, ob du auch mit der Hand schreibst, dieses Haptische. Und zwar hattest du in der letzten Folge beschrieben, wie du Bücher liest und dir mit Bleistift Stellen anmarkerst und die dann auf einem bestimmten Tisch auch sammelst. Da kam in mir so die Frage hoch, ich hatte keine Chance, sie zu stellen übrigens. Da kam in mir die Frage hoch, du bist also kein Freund von E-Books wahrscheinlich auch, ne?
Nee, ich habe das eine Zeit lang versucht, für die Recherche habe ich tatsächlich das eine oder andere dann mal, weil das ist ganz praktisch, da kann man sich die markierten Stellen ja dann aufrufen. Mhm. Dann hat man sie auf einen Blick, das ist eigentlich gar nicht mal verkehrt. Aber zum Lesen kann ich das nicht. Alles, was elektrisch ist, elektronisch ist, erweckt in mir so eine latente Unruhe. Und ich bin dann eilig und will, ich weiß nicht, ein Buch macht mich ruhiger.
Und es verankert sich nicht so im Kopf. Ist bei mir auch so, ja.
Ja, das genau, ja.
Und da hast du gesagt, du brauchst, du sammelst also diese Bücher, die du dann für eine bestimmte Arbeit brauchst, an einem bestimmten Tisch. Und jetzt stelle ich mir vor, dass du dich dann immer an diesen einen Tisch setzt und dort immer schreibst, morgens ab 9 bis 16 Uhr. Stimmt das?
Nee. Nein, das stimmt nicht. Ich habe zwar tatsächlich, also dieser Büchertisch, da liegen wirklich nur die Bücher drauf, da kann man gar nicht dran sitzen. Aber ich habe jahrelang an meinem Schreibtisch gesessen, weil ich dachte, als Schriftsteller, als Autor muss man ja an seinem Tisch sitzen und habe mich jahrelang beim Schreiben, ich muss es wirklich so sagen, habe mich beim Schreiben gequält, weil es doch ein sehr einsamer, sehr krisenhafter und man geht dauernd durch Täler durch und es ist schwierig dran zu bleiben und man muss alles eben mit sich selber ausmachen, sowohl inhaltlich als auch was ich vorhin sagte, was die eigene Stimmung anbelangt. Mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich quäle mich eigentlich beim Schreiben, aber das kann doch nicht der Sinn sein, dass ich meinen Traum wahrgemacht habe und Schriftsteller geworden bin, Drehbuchautor geworden bin. Und das nicht jeden Tag genieße, das darf doch nicht wahr sein. Und habe dann einen Strich gezogen und habe gesagt, vielleicht liegt es ja an meinem Schreibtisch, vielleicht fühle ich mich hier eingeschlossen in meinem Arbeitszimmer und habe einfach mal probiert, im Café zu schreiben. Und siehe da, es hat mich wahnsinnig inspiriert, draußen zu schreiben. Ich schreibe sehr, sehr gerne in Cafés, schreibe sehr, sehr gerne auch im Grünen. Ich habe ein Mountainbike, dann stecke ich mir mein MacBook in den Rucksack und radel einfach irgendwo hin, bis ich einen geeigneten Platz finde. Das muss auch alles so gewisse Bedingungen erfüllen. Ein Café zum Beispiel darf nicht zu groß sein, dass es so eine Schwimmbadatmosphäre hat. Es darf nicht zu klein sein, weil man dann sehr stark unter Beobachtung ist. Man muss schon irgendwo so ein halbwegs stilles Plätzchen haben und am liebsten einen bequemen Stuhl auch. Aber ich habe so eine Arbeitstasche, da habe ich dann inzwischen schon die wichtigsten Sachen drin aus Erfahrung. Dazu gehört unter anderem ein aufblasbares Sitzkissen, weil manchmal hat man nur einen harten Stuhl und da kann man aber nicht mehrere Stunden sitzen dann. Und dann habe ich eine Schirmkappe immer dabei, sowohl gegen die Sonne, wenn ich dann im Sommer draußen irgendwo sitze, als auch aus der Erfahrung, man hat oft eine blöde Klimaanlage, die einem von oben aufs Gesicht bläst und dann setze ich mir meine Kappe auf und habe so ein paar Sachen dabei, die ich beim Schreiben brauche unter Umständen. Und kann dann eben draußen irgendwo schreiben. Und das macht mir eine wahnsinnige Freude. Und es fühlt sich dann oft nicht an wie Arbeit. Ich sitze halt im Café. Aber erfahrungsgemäß schaffe ich dann wahnsinnig viel.
Und dann fange ich auch. Wenn bitte? Jemand direkt neben dir sitzt und sich laut unterhält, die Gespräche.
Dafür habe ich in meinem Köfferchen habe ich dann einen Kopfhörer. Das kann ich dann aufsetzen und ein bisschen Musik anmachen, wobei ich das sehr ungern mache, weil mit Musik kann ich auch nicht so gut arbeiten. Ich habe übrigens mal, wo du das gerade sagst, kam ich ins Café und dachte, wo setzt du dich hin? Und da war ein Tisch mit wo da saßen mehrere Gehörlose, die sich mit Zeichensprache unterhalten haben. Und dachte ich, super, da setzt du dich hin, die sind still, die lenken dich nicht ab. Und habe mich daneben gesetzt und bin nach einer halben Stunde geflohen, weil das war... ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Die waren so intensiv in ihren Gebärden und haben so wahnsinnige Körpersprache gehabt. Das war unendlich viel ablenkender, als wenn sich Leute einfach nur unterhalten. Ich habe das mir, glaube ich, angewöhnt, damals draußen zu schreiben, als wir in Tokio gewesen sind. Wir haben uns ja auch in Tokio kennengelernt.
Wir beide haben uns in Tokio kennengelernt.
Wir haben uns in Tokio kennengelernt. Das ist schon ein paar Jährchen her.
Lass mich ganz kurz erwähnen, Christian Schnalke war der erste Babysitter für meine Tochter Maya. Genau. Wenn die wüsste, was für einen berühmten Babysitter sie hatte.
Tja. Und hat das in Tokio angefangen, draußen zu schreiben. Und das ist ganz angenehm, wenn Leute eine Fremdsprache reden, weil dann hört man die zwar reden, aber man wird nicht abgelenkt. So schreibe ich eben gerne draußen. Und in der Corona-Zeit im Übrigen, wo ich leider nicht ins Café gehen konnte, habe ich mich dann, weil meine ganze Familie eben auch zu Hause war und hier Remi Demi zu Hause war, alle möglichen Leute waren in Videokonferenzen, Homeschooling, habe ich mich draußen ins Baumhaus gesetzt. Ich habe vor Jahren mit meinen Söhnen ein Baumhaus gebaut Das ist auch relativ, relativ, das sollte damals ganz hoch sein und groß genug, dass man drin schlafen kann und so. War ein richtig amtliches Baumhaus gebaut. Und das habe ich dann jetzt für mich okkupiert und habe mich dann oben zwischen die Baumkronen mit einem Campingsessel gesetzt, ein bisschen fernab vom Haus, und habe im Baumhaus geschrieben. Das war ganz, ganz schön. Also mein aktueller Roman Luma, der ist über weite Teile eben draußen im Baumhaus entstanden.
Und wenn du jetzt wählen kannst zwischen Natur, Baumhaus, Café, was ist dein Lieblingsort?
Die Abwechslung.
Die Abwechslung, ah,
die, ja. Abwechslung. Ich glaube, es ist schon die Abwechslung. Ich kann das auch nicht immer. Es gibt schon auch Arbeitsphasen, da muss man sich schon wirklich so konzentrieren und da muss ich dann schon auch im Arbeitszimmer sitzen. Das gibt es dann schon auch. Es geht nicht immer mit dem Café draußen. Also gerade jetzt zum Beispiel habe ich so eine Arbeitsphase, wo es hakt in der Geschichte. Ich komme nicht so richtig rein. Und Kaffee ist dann eher, wenn die Geschichte einmal im Grunde steht, wenn man so Seiten schreibt, wenn man sagt, okay, ich will heute 5 Seiten schreiben, will vorankommen, dann geht das gut. Und dann setze ich mich hier bei uns, wir wohnen relativ nah an der Endhaltestelle hier in Köln, ich brauche dann 25 Minuten oder so mit der Straßenbahn bis in die Stadt rein, setze mich hier in die Straßenbahn, klappe meinen Computer in der Straßenbahn sofort auf und fange in der Straßenbahn an zu schreiben und habe, wenn ich in die Stadt komme, schon eine Seite geschrieben. Auch das geht also wunderbar. Bin auch teilweise schon länger in der Bahn sitzen geblieben, weil es gerade gut geflossen ist. Habe auch schon die Wartezeit beim Zahnarzt sogar. Die lassen einen ja manchmal auf dem Zahnarztstuhl noch warten, bis Herr Doktor kommt oder Frau Doktor. Habe auch da schon eine Viertelseite oder eine halbe Seite geschrieben. Also ja, wo auch immer, am liebsten abwechselnd.
Wahnsinn, das ist schon sehr, sehr strukturiert, ja. Sehr. Und wenn du sagst, und manches Mal, also so wie jetzt, es knirscht und es geht nicht voran.
Ja.
Was macht denn das mit dir? Gehst du dann morgens an den Schreibtisch und denkst, scheiße, irgendwie, ich will eigentlich gar nicht? Oder sagst du, oh, das ist eine neue Herausforderung, krempel ich die Ärmel hoch, mache ich? Oder wie geht's dir persönlich mit sowas?
Also früher war das wirklich echt eine Krise oft, dass ich dann dachte so, wie gesagt, weil Geschichten eben auch unterschiedlich sind, also nicht eine Krise, dass ich denke, ich habe jetzt den falschen Beruf, oder eher so eine Krise existenziell für die, was die Geschichte anbelangt. Mhm. Wo ich dann denke, also bisher ist es zwar immer hingehauen, aber bei dieser Geschichte klappt es jetzt wirklich nicht. Aber du ziehst es nicht
irgendwie jetzt in Frage, ich kann nicht mehr schreiben, ich habe es verloren, geht nicht mehr. So nicht.
Naja, dafür mache ich es, glaube ich, jetzt einfach schon zu lange. Mhm. Ich habe jetzt schon die Erfahrung, das geht dann eben doch immer. Und vor allem habe ich die Erfahrung, es geht mit den Jahren immer besser. Früher habe ich dann wirklich oft gesessen und mir fiel nichts ein, oder ich wusste eben mit dem Problem, das mir die Geschichte gestellt hat, nichts anzufangen, wusste keine Lösung. Und inzwischen habe ich dann doch die Erfahrung, wenn ich mich dann wirklich auch hinsetze und brav zu mir selber bin und guten Mutes bin, dann gibt es auch eine Lösung. Also einfallen tut mir sowieso immer was. Die Ideen, das ist nie das Problem. Wenn ich losschreibe, dann kommt auch was. Das sind dann eher so diese strukturellen Probleme, oder die, in welcher Stimmung schreibt man jetzt, oder wie ist die Geschichte aufgebaut, wo ich dann zweifle. Aber auch da habe ich eben die Erfahrung, dass das geht. Und das ist übrigens auch das Schöne, das wollte ich vorhin nämlich ganz kurz, wo ich gesagt habe, da kommen wir jetzt aber doch zu weit ab, aber hier passt es vielleicht ganz gut. Das ist nämlich das Schöne am Romanschreiben. Der Unterschied zwischen einem Drehbuch und einem Roman vom Schreiben her ist im Grunde der, Drehbuch wird konstruiert. Bei einem Drehbuch sitze ich ein Dreivierteljahr und konstruiere, schiebe von rechts nach links, mache wirklich nur Dramaturgie. Das eigentliche Schreiben, also 90-Minuten-Drehbuch schreibe ich dann am Ende in 2 Wochen runter. Das geht dann total schnell, wenn man eben weiß, was man wann, warum, wie machen möchte. Und dieses Konstruieren ist das Eigentliche. Und dabei generiert man aber keine Textmengen. Das sind dann wirklich immer nur Skizzen oder mit der Schere Dinge ausschneiden und von rechts nach links schieben. Das ist sehr unsinnlich. Man kriegt kein sinnliches Feedback. So in der schönen Beschreibung sehe ich eben diese Menschen und diese Landschaften oder Venedig, wenn ich über Venedig schreibe, das sehe ich dann eben vor mir. Und beim Drehbuch eben nicht. Und da ist es sehr schwer, dran zu bleiben oder reinzukommen. Und das finde ich das Wundervolle am Romanschreiben. Sobald ich anfange zu formulieren, ich schreibe einen Satz, Und dann werden irgendwelche Regionen in meinem Gehirn aktiviert, ich weiß es nicht. Und dann geht eine Tür auf und dann bin ich drin in dieser Welt durch das Schreiben. Also es ist weniger so, dass ich das aufschreibe, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich fange an zu schreiben und gerate dann in so einen Flow, in so eine Welt und bin dann eben jetzt bei Luma in dem Haus, in der Familie und dann fangen die Figuren an zu leben und im Grunde schreibe ich nur mit, was sich vor meinen Augen dann vor den Augen ist auch gar nicht richtig gesagt. Ich bin, was ich erlebe, ich bin dann wirklich drin und schreibe im Grunde mit. Und das kommt nur durch das Schreiben. Und das ist das Faszinierende an dem Romanschreiben.
Also du schreibst auf die Bilder und Ideen, die dir irgendwie kommen. Die schreibst du dann
ein. Ja, die kommen eben mit dem Schreiben. Also ja, das Schreiben ist wirklich ein Werkzeug. Ohne das Schreiben würden diese Dinge nicht existieren.
Ja, verstehe.
In dem Moment, wo ich losschreibe, dann passieren die. Und wenn ich dann nach mehreren Stunden am frühen Nachmittag meinen Computer zuklappe, dann stehen da Dinge drin, von denen wo ich mich total wundere, wo kommt das jetzt her? Das war doch vorher nicht in meinem Kopf. Das ist doch nicht aus meinem Kopf rausgekommen. Das ist wirklich Magie, was dann passiert. Und ich bin dann selber fasziniert, was dann da steht. Und bin ja glücklich. Das macht mich einfach glücklich dann.
Wahnsinn. Ich habe vorhin schon, oder war es in der letzten Sendung, ich weiß nicht, du hast eine Art, das zu beschreiben, dass ich am liebsten bitte jetzt hier Schluss machen möchte, damit ich anfangen kann zu schreiben.
Ja, mach. Vielleicht unterhalten wir uns noch zu Ende, aber dann mach es.
Dass ich die Einzige bin. Ich möchte aber an der Stelle noch sagen, du hast eben in einem Nebensatz gesagt, wie in meinem neuen Buch Luma, und darüber haben wir nämlich in der letzten Folge gesprochen. Hier haben wir es noch gar nicht beschrieben, das ist ein Buch, ja, ein neuer Roman, weg von den historischen Themen, sondern ganz ins Hier und Jetzt gesetzt, in eine Familie mit vier Kindern, wo sich die beiden Väter zusammenfinden.
Genau, eine Frau, die vier Kinder von zwei Ehemännern hat, stirbt bei einem Unfall. Und diese beiden Ehemänner raufen sich jetzt zusammen und ziehen zueinander, um die Kinder dann gemeinsam durch diese schwere Zeit durchzubringen, gemeinsam eine neue Familie zu bilden. Ein Roman, der sehr tragisch ist, aber sehr komisch dann eben auch. Und und das ist auch wieder so eine Konstruktion, so eine Geschichte, die ich eben so nicht kenne, wo ich mir dann eben überlege, wie geht das, womit fange ich an, wie erzähle ich weiter, was für einen Ton finde ich, um sowohl dieser Tragik gerecht zu werden. Weil diese Kinder sind jetzt eben traumatisiert, das will und muss ich beschreiben. Und dann habe ich aber auch diese komischen Elemente dieser beiden Väter und bei den Kindern gibt es eben auch viele komische Elemente. Die Kinder haben ein unterschiedliches Alter, da gibt es einen kleinen bis hin zu 16-Jährigen, die gerade eigentlich aus dem Haus wollte, um ein Auslandsjahr zu machen, was durch den Tod der Mutter verhindert wird. Und die müssen eben alle mit dieser Situation zurechtkommen. Und mein Wunsch und mein Gefühl war, dass ich eine Geschichte schreibe, die zwar sehr aus dieser tragischen Situation herauskommt, aber die letztlich beglückend und mutmachend ist. Mhm. Und das ist dann natürlich eine Sache, wo man auch im Detail dann dranbleiben muss. Das gelingt eben dann auch oft nicht auf Anhieb. Dann ist es vielleicht an irgendeiner Stelle zu lapidar oder zu traurig oder zu kitschig oder was auch immer. Und das ist dann schon auch, auch Arbeit, da den richtigen Ton zu finden.
Versetzt es dich auch in die Stimmung? Also ich habe Luma, ich bin dabei, es zu lesen, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Und du schaffst es mit einzelnen Sätzen, diese zum Beispiel ein Kind zu beschreiben, das so einen Schmerz empfindet. Da ist dieser Junge, der den kleinen Hund sucht und das zu diese Stelle, wie er dann da überzeugt ist, dass er den Hund wiederfindet, der eben durch den Unfall dann da verschwunden ist. Oh, das zerreißt einen, wenn man das liest. Da kommen so einzelne Sätze, du schaffst es, einen so tief in diese Situation zu ziehen, dass du, dass man ganz tief in die Seele dieses Kindes schaut. Was passiert denn, wenn du schreibst? Bist du dann auch todtraurig?
Ich bin dann voll da drin, ja. Für mich ist Schreiben auch eine körperliche Sache. Das ist auch noch so ein Ding. Man sagt ja immer, okay, Schreiben ist eine geistige Tätigkeit. Das ist es für mich aber überhaupt gar nicht. Klar, es passiert viel im Kopf. Aber ich rede dann auch teilweise automatisch mit. Ich lache auch. Ich habe auch schon wirklich geweint, während ich geschrieben habe. Ich habe wirklich körperliche Reaktionen. Ich kriege dann Bauchschmerzen, mir stellen sich die Nackenhaare auf. Also mein ganzer Körper ist dabei. Das ist auch mein Ideal und mein Wunsch für den Leser. Also dass das wirklich so eine ganzheitliche, eine körperliche Erfahrung ist und nicht nur, aha, interessant, das, so habe ich das noch nicht gelesen, dass das nur so eine Kopfgeschichte ist, sondern ich will wirklich, dass die Leute ganz dabei sind. Und das bin ich beim Schreiben eben auch. Und das ist dann manchmal schwierig, wenn man sich dann, ich habe in der letzten Folge ja, glaube ich, auch schon von meiner eigenen Vergangenheit angedeutet. Mein eigener Vater ist gestorben, als ich Kind war. Und vielleicht ist das für mich auch so ein Ding, um da selber nochmal ranzukommen, um das auf eine gewisse Art nochmal anders zu verarbeiten, vielleicht sogar. Und das Entscheidende ist ja, ich mache das ja nicht nur aus nee, oder nicht aus, ich mache das ja aus einem bestimmten Zweck heraus. Die Sache ist ja die, wenn man solche Geschichten im Leben hat, dass jemand stirbt, dann ist das oft was ganz Unwürdiges und Schmutziges und wie konnte das jetzt und das ist so ungerecht und das darf doch nicht und wo ist jetzt der Sinn und das ist ganz furchtbar, das ist ja nun mal leider so. Aber in der Literatur, wenn ich eine Geschichte draus mache, habe ich eben die Möglichkeit, diese ganzen Dinge in etwas Würdevolles zu verwandeln. Ich kann diesem ganzen Vorgang eine Würde geben, indem ich das in meiner Geschichte auf eine gewisse Weise ver- und bearbeite. Also mir ging es jetzt zum Beispiel bei Luma sagt man mir, dass also ich habe ganz viel Feedback bekommen von Leuten, die sagten, sie seien so glücklich gewesen beim Lesen. Sie hätten erst geweint und ganz viel gelacht. Und seien unterm Strich ganz, ganz glücklich gewesen. Und ich glaube, ich darf es hier erzählen, meine eigene Schwester hatte mich nach dem Lesen angerufen und hat gesagt, ich hätte sie übermächtig zum Weinen gebracht. Und dann habe ich gesagt, ja, das tut mir jetzt leid, das wollte ich ja jetzt eigentlich gar nicht. Und dann sagte sie, nee, das muss dir nicht leid tun. Ich möchte mich nämlich bei dir bedanken, weil mir ist nämlich meine eigene Geschichte wieder hochgekommen und ich habe meine eigene Geschichte dadurch erlebt, aber all das, was damals eben so schrecklich schief lief oder was so unbewältigt, unbearbeitet gewesen ist, habe ich ja auf eine Weise durchlebt, die einfach schön gewesen ist. Und das waren schöne Tränen und sie hat sich für mich bedankt. Und das war so, ich dachte ja, was Schöneres kann einem ja eigentlich nicht passieren, wenn man eine Geschichte schreibt.
Ja, ich sitze hier mit Gänsehaut, ja, habe ich auch gedacht. Also,
das gelingt ja, das ist für mich so, dass diesen Dingen eine Würde geben oder den oder auch meine Leser inspirieren, das ist das, was mich dann auch treibt beim Schreiben. Ich habe auch schon eine Nachricht bekommen von einer Leserin, die sich bei mir bedankt hat, dass ich ihr Mut gemacht hätte, ihren Weg zu gehen. Das fand ich zum Beispiel auch eine ganz, ganz wunderschöne Sache, wo ich dachte, jetzt habe ich ja alles im Leben erreicht, was will ich jetzt noch, wenn mir jemand sowas schreibt.
Wenn man einen wenigstens, ja, und da sind wenigstens,
ja, ja, ich, sie haben mich ermutigt, meinen Weg zu gehen. Das fand ich so schön.
Jetzt hast du das Schreiben verglichen von den Drehbüchern und den Romanen. Und für uns als Lesende und als Schauende von den Filmen ist es auf eine gewisse Weise, nein, anders. Für dich als schreibende Person ist es ein großer Unterschied, habe ich verstanden, ob es Roman ist oder Drehbuch. Für mich auf der rezeptiven Seite ist es eine gewisse Ähnlichkeit. Natürlich tauche ich in die Romane noch mal ganz viel tiefer ein, aber so ein Film bringt mich ja auch zum Lachen oder Weinen und so weiter. Wie ist denn allgemein der Unterschied bei der Rezeption von Romanen und Drehbüchern?
Rezeption, meinst du? Mhm. Hm.
Bei dir.
Ja, also ich bin am liebsten ein Leser. Ich muss auch ehrlich zugeben, sag's nicht weiter. Wir haben überhaupt gar keinen Fernseher zu Hause mehr, schon seit langen Jahren nicht. Wir gucken eigentlich überhaupt gar keinen Fernsehen. Jetzt okay, schon am Computer wird schon.
Aber ich habe meine Frage, glaube ich, falsch gestellt. Ich meinte jetzt die Rezeption deiner Werke. Wenn du vergleichst die Rezeption der Romane und die Rezeption deiner Drehbücher, kannst du da einen Unterschied? Bekommst du ähnliche Reaktionen, wie ist die Menge und so weiter?
Ich würde sagen, die Reaktionen sind schon auf gewisse Weise ähnlich, aber das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Wenn ein Film gesendet wird, den ich geschrieben habe, dann ist das schon ganz irre, finde ich, jedes Mal von Neuem. Dann sitzen da 7 Millionen Menschen oder teilweise 10 Millionen und gucken in der gleichen Sekunde hören 10 Millionen Menschen den Satz, den ich geschrieben habe, der mir jetzt am Herzen lag, in jemandem zu Gehör zu bringen, und hören alle gleichzeitig diesen Satz. Und ich denke, ja, den hast du jetzt eigentlich ganz schön formuliert, das war jetzt fein. Das ist schon eine ganz mächtige Sache. Und auf der anderen Seite, wenn ich so ein Roman, finde ich, ist mehr so ein Einzelding. Da stelle ich mir dann eben eher den einzelnen Leser, die einzelne Leserin vor, abends im Bett mit einem Nachttischlämpchen und liest jetzt im Stillen für sich diese Seite, die ich da geschrieben habe. Das fühlt sich für mich schon sehr anders an.
Hm. Was war dein erfolgreichstes Werk bisher, von den Zahlen schlichtweg?
Von den Zahlen ist es natürlich Drehbuch. Das war damals die Patriarchin mit Iris Berben. Mhm. Christoph Walz hat da auch gespielt und viele andere. Der hatte wirklich die 10 Millionen Zuschauermarke gerissen. Was schon Irrsinn ist, das übersteigt bei weitem die Gesamtauflage des Thomas Mann-Werkes in allen Weltsprachen an einem Abend. Insofern sieht man, diese Zahlen sind eben überhaupt gar nicht zu vergleichen. Aber ich versuche mich immer so von den Zahlen so ein bisschen auch auf Abstand zu halten. Wenn so ein Film lief, dann riefen immer direkt am nächsten Tag irgendwelche Leute an und dann sagten, hast du die Quote schon gesehen? Und ich sagte, nee, die Quote habe ich noch nicht gesehen, weil ich mich dafür erstmal gar nicht so sehr interessiert habe. Mich hat dann eher stolz gemacht, wenn ich vom Sender dann Anrufe bekam, vom ZDF beispielsweise, und man war ganz glücklich, dass sowohl die Quote gestimmt hat, also wo ich merkte, ich habe hier eine spannende Geschichte geliefert, und auf der anderen Seite aber auch die Qualität stimmte und die Fernsehmacher dann gesehen haben, man muss nicht irgendeinen Müll liefern, wie das ja oft behauptet wird, damit es möglichst viele Leute gucken, sondern man kann auch mit was, auf das man stolz ist, viele Leute erreichen. Und das ist mir schon mehrmals gelungen, schon oft gelungen. Und das macht mich dann eigentlich stolz, dass es sowohl unterhaltsam ist, als auch eben ich drin stecke, wie ich es ausgeführt habe, dass ich ein gutes Gewissen dabei habe, dass es gut gemacht ist und dass es so rundum stimmig ist. Das macht mich dann glücklich.
Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen, ja.
Ja, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was mit Luma passieren wird, der jetzt gerade.
Wann ist der erschienen?
Ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt im Oktober ist der rausgekommen. Wie gesagt, wir haben den jetzt auf der Buchmesse vorgestellt. Und ja, wenn jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ich kann Luma nur wärmstens empfehlen. Wie gesagt, ich habe gehört, das macht glücklich. Eine Kleinigkeit, mit der man jemanden glücklich machen kann.
Und es sieht nebenbei gemerkt auch noch wunderschön aus.
Das ist ein schönes Buch geworden. Wirklich, ne? Das bin ich dem Verlag sehr, sehr dankbar für. Haben sie ganz toll gemacht, ja.
Wirklich. Ich habe noch ich habe eigentlich noch viele Fragen, aber eine, glaube ich, als letzte für heute. Und zwar, es war ja nicht immer so erfolgreich. Es lief ja nicht von Anfang an so, wie es jetzt läuft. Und vielleicht ist es ja auch so, wenn du eine neue, du sagst, du hast jetzt gerade eine Geschichte, die hast du neu angefangen und es läuft nicht so. Aber ganz besonders eben in den Anfängen. Was hat dir geholfen, durchzuhalten? Du hast in der letzten Episode erwähnt, oder war es in dieser? Ich glaube in der letzten, dass du manche Romane nicht unterbringen konntest, dass sie in der Schublade gelandet sind. was hat dir geholfen, weiterzumachen und dran zu glauben und sich doch wieder hinzusetzen, zu schreiben?
Tja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube, das ist wirklich die Liebe zur Sache. Wenn man sich hinsetzt, um damit Geld zu verdienen, also zu sagen, ich mache das jetzt mal, um reich zu werden oder was auch immer, das ist schon mal zum Scheitern verurteilt. Wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will damit, dann ist das schon auch immer sehr, sehr schwierig, weil es gibt auch einen Haufen Hindernisse im Weg. Also im Grunde ist es da tatsächlich auch so, die Hindernisse sind der Weg, es gibt eigentlich nur Hindernisse. Mhm. Und der einzige Kompass, den man hat, ist wirklich seine Liebe zur Sache, dass man so ein Ideal im Kopf hat, was man machen möchte, was man erreichen möchte, einen Ton, eine Figur, ein Charaktere, ein Gefühl, das man vermitteln möchte. Und wenn man das immer vor Augen hat, dann bleibt man auch dran in den schwierigen Momenten. Und dieser neue Roman, wo du gerade sagtest, dass es schwierig ist, das sehe ich jetzt im Moment einfach nur so auch als Phase und ich weiß, ich muss da durch. Mhm. Und freue mich dann, wenn ich das geknackt habe, dann läuft das Ding und dann habe ich meine schönen Schreibstunden da wieder. Man muss das, glaube ich, für sich machen.
Aber da hast du ja jetzt auch schon viel Erfahrung und viel Erfolge auf dem Buckel. Das in einer Phase, wo alles noch gerade anfängt. Wäre es ohne Schreiben gegangen? Fragen wir mal andersrum. Was wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, schon wieder für die Schublade geschrieben, ich lasse das jetzt. Dann wäre es dir dann gut gegangen? Oder ist da etwas innen drin, das dich immer wieder getrieben
hat? Ja, für mich war das keine Frage. Ich muss das machen. Also ich habe auch nie überlegt, mache ich jetzt eine Berufsausbildung oder mache ich das? Ja. Ich hab das einfach. Also das ist für mich ganz, ganz, ganz normal. Und dass es dann schwierig ist, es gibt ein schönes Zitat von Thomas Mann, der gesagt hat, Schriftsteller unterscheiden sich von anderen Leuten, indem ihnen das Schreiben schwerer fällt. Das ist dann eben so, wo aber andere Leute sagen würden, das war jetzt wohl nichts, das ist jetzt doch zu kompliziert oder zu schwierig oder dann lasse ich das eben. Aber wenn man es im Herzen hat und wenn man, wie sagt man heutzutage, alternativlos, also ist gar keine Frage. Und wenn das schwierig ist, dann muss ich eben da durch. Und es gibt dann eben vor allen Dingen auch die schönen Momente. Das Schreiben ist dann ja auch meistens eine Lust und eine Freude. Und wenn ich dann am Ende des Tages gucke, was da auf dem Papier oder im Computer steht, dann ist das einfach beglückend.
Wie wichtig ist dabei die Bestätigung der Familie? Oder also jetzt, wenn du an die Anfänge zurückdenkst, wo hast du, ganz ohne Bestätigung geht es nicht, würde ich mal sagen. Wo hast du Bestätigung für dich hergeholt?
Naja, vor allen Dingen ist das meine Frau, die Daniela. Die ist schon mal ganz wichtig. Das ist auch mein Sparringspartner, die ist die erste, die es liest. Und als sie Luma gelesen hat, habe ich mich dann möglichst unauffällig in der Nähe rumgedrückt, um jede Reaktion mitzukriegen. Und als sie geweint hat und als sie laut gelacht hat, wusste ich, das haut hin. Und Dann habe ich meinen Kindern, auch als sie klein waren, ich erzähle immer gerne von meinen Geschichten. Das ist so ein Credo von mir auch, dass man über seine Sachen reden muss, weil einem dann auch beim Reden schon klar wird, wo der Wurm ist oder wo es gut ist, wo es Freude macht. Dann sehe ich an den Gesichtern schon, wo Verständnis ist oder Unverständnis. Ich habe meinen Kindern immer meine Geschichten erzählt und dann kommen die härtesten Kommentare. Das ist ja immer mal Quatsch oder das ist ja ganz spannend und so teste ich meine Dinge eben in meiner Umgebung an und das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass man überhaupt, also für mich ist das Wichtigste, dass ich eingebunden bin in der Familie und die Familie habe und dass ich dann auch am Nachmittag, wenn ich meinen Computer zumache, sehe, das Schreiben ist so wichtig, das für mich ist und so schön, wie das ist. Es gibt auch noch wichtigere Dinge. Wenn ich mit meinem Kleinen dann sitze und ein Spiel spiele, dann ist das tausendmal wichtiger und tausendmal schöner und das erdet einen dann eben. Deswegen habe ich das auch nie als bereut oder als Manko empfunden. Jetzt muss ich mich um meine Kinder kümmern, obwohl ich noch schreiben könnte. Ich glaube, man kann schon gepflegt auch wahnsinnig werden, wenn man nur schreibt. Man verliert dann schon ziemlich den Zusammenhang zu allem Wirklichen. Und die Familie ist eben das Wirkliche. Mhm. Und das ist auch das, was wirklich eine echte Befriedigung dann am Ende gibt.
Das ist, glaube ich, ein herrliches Schlusswort. dass du eben automatisch geliefert hast. Auf deiner Webseite gibt es dann noch den Punkt Dessert, den ich sehr schön finde, auf der du dann da noch so ein paar Cartoons zum Besten gibst. Zum Beispiel, wer stirbt zuerst aus? Das Ei oder das Huhn? Jetzt haben wir hier nur einen Podcast, aber alle Desserts gibt es auf unserer Webseite. Und wo findet man dich im Netz, Christian?
Man findet mich auf meiner Website. Erstmal habe ich da ein paar Dinge zusammengesammelt bei christianschnalke.de. Christian Schnalke, glaube ich, in einem Wort zusammengeschrieben, wenn ich mich recht erinnere. Dann treibe ich mich ein bisschen auf Instagram rum. Da habe ich einen Account, wo ich Wissenswertes über mich und meine Romane gerne poste, auf Facebook. Aber Facebook, muss ich ehrlich sagen, mache ich so ein bisschen stiefmütterlicher. Bei Instagram bin ich öfter mal eher zu finden.
Wie schwer ist das für dich, ganz kurz noch zum Schluss, als Autor, als Schriftsteller einen Instagram-Account zu betreiben? Ich meine, bildende Künstler haben es da leichter. Wie schwer ist das für dich?
Ihr bildenden Künstler habt es da viel leichter, das stimmt, ja, weil es ist ja doch ein Bilderding. Aber da ich ja, wie gesagt, auch zeichne und auch die Cartoons habe und so finden sich dann doch immer Dinge, und sei es ein Bild von meinem Baumhaus oder dass ich mal ein Bild poste, wie es damals in Japan ausgesehen hat. Es gibt dann doch ein paar schöne Dinge, die man einfach zeigen kann und die man kurz kommentieren kann. Und das macht mir dann schon auch Freude, zu gucken, was geht da. Das ist halt auch wieder ein anderes Medium, wo ich ein bisschen was über mich erzählen möchte, ein bisschen nicht allzu viel, aber ein bisschen dann doch. Es ist schon auch spannend.
christianschnalke.de in 1 durch Christian Schnalke habe ich eben nachgeschaut. Und Baumhausfoto und so weiter kriegen wir natürlich auch für unsere Webseite.
Aber gerne, natürlich.
Super. Christian, es war herrlich. Vielen, vielen Dank für so viel Zeit.
Ich danke dir, dass du mich aus meiner Einsamkeit herausgerissen hast, dass ich endlich mal reden durfte und nicht nur schreiben muss. Hat mir auch einen wahnsinnigen Spaß gemacht.
Ganz toll. Wir wünschen dir wahnsinnig viel Erfolg. Und
danke.
Ich lege allen Luma sehr ans Herz. Es ist einfach so, es zieht einen so rein. Es ist unglaublich. Wenn man 2 lesen möchte, dann empfehle ich Römisches Fieber und Luma. Römisches Fieber, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Okay, jetzt machen wir Schluss, sonst fangen wir wieder an. Vielen Dank und tschüss
von Herzen. Danke dir, Steffi. Tschüss allerseits.
Boah, das war ein Gespräch, das mich total motiviert und aktiviert hat. Ich habe ja mehrmals, ich glaube 2-mal zwischendrin gesagt, boah, ich werde das auch mal probieren mit dem Schreiben. Werde ich nicht, das überlasse ich lieber denen, die es können. Aber er hat es irgendwie wirklich geschafft, dass man Lust bekäme, es auszuprobieren. Aber was ich wirklich mitnehmen konnte, sind so einzelne kleine Teile für meine Kunst. Vor allen Dingen dieses Ding, diese Arbeitsdisziplin, das wirklich so durchzuziehen, davon möchte ich mir gerne eine Scheibe abschneiden. Und da fallen mir noch ein paar andere Sachen ein. Und ich hoffe auch, dass du auch für deine Kunst und für das, was du machst, ein paar Anregungen bekommen hast. So, in dem Gespräch haben wir ja über Christians Webseite gesprochen, christianschnalke.de, wo er ein Dessert eingebaut hat. Und ich hatte ja kurz bedauert, dass wir kein Dessert haben. Aber es hat sich ergeben, dass wir doch eins haben. Als die Aufzeichnung vorbei war, haben Christian und ich noch ein bisschen uns unterhalten. Und da wurde es an einer Stelle so interessant, dass ich schwupps ganz schnell das Mikrofon angestellt habe und uns noch ein kleines leckeres Dessert erhascht habe. Und das gibt es jetzt nur ganz kurz. Erzählt von uns, postet über uns. Ihr findet uns, die Shownotes und Fotos bei atelier-talk.com. Nina Gebke ist auf Instagram withlovenina, alles mit Unterstrich. Ich bin Stefanie Hüllmann und so heiße ich auch auf Instagram und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und jetzt geht's zum Dessert.
Wenn ich Drehbücher schreibe, das ist ganz spannend, dann habe ich immer das Bedürfnis nebenher oder zum Ausgleich zu zeichnen. Ich zeichne tatsächlich hobbymäßig bis heute am iPad oder auf dem Papier. Ich brauche dieses Visuelle dann. Aber wenn ich Roman schreibe, dann brauche ich das gar nicht mehr. Und bis ich dann irgendwann, ich habe mich erstmal gewundert, bis ich dann drauf kam, dass das offenbar so sinnlich ist, dass diese Bilder dann in meinem Kopf ja so stark eben entstehen beim Schreiben, dass ich das Zeichnen gar nicht mehr brauche. Das liefere ich meinem Kopf durchs Schreiben mit.
Das ist spannend. Und beim Interview eben, hast du da gezeichnet?
Jetzt gerade eben, nee. Ach so. Nee, so wild ist es dann auch nicht.